Danke, Vater, für den Tag. Danke auch für diesen Nachmittag. Danke, wir nehmen das als ein Geschenk aus deiner Hand, in dieser Gemeinschaft zu sein und vor allem zu wissen, du bist da. Und du hast uns nicht im Unwissenden gelassen. Du hast dich geäußert. Du hast geredet. Insbesondere in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Und das hast du uns sogar in Schriftform mitgegeben für alle Zeiten. In deinem Wort, in der Bibel, in einzigartigen und auch so verschiedenen Zeugnissen. Und du weißt, wie viele Jahre viele von uns schon die Bibel lesen und immer wieder neu staunend vor deinem Wort stehen. Und gleichzeitig auch eine Sehnsucht haben, dieses Wort, diese Bibel besser zu verstehen, Schlüssel zu bekommen, sie zu begreifen, Einblicke zu kriegen, die gut tun. Und deswegen danken wir dir auch für diesen Nachmittag und für den vor uns liegenden Abend und bitten dich um deinen Segen im Reden und im Hören. Amen.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich freue mich sehr, wieder hier bei euch zu sein und mit euch zusammen das Johannesevangelium anzuschauen. Wie kann man in 3 Stunden, die wir gemeinsam heute haben, in ein solches Evangelium einführen? Das könnte ganz unmöglich sein. Aber diese Verlegenheit, wir hätten doch so viel zu sagen, ist auch schon der Einstieg ins Evangelium selber. So wie es mir gerade geht, ging es dem Evangelisten, der das Evangelium geschrieben hat. Und deshalb möchte ich gleich an den Rändern des Evangeliums anfangen, um es zu beschnuppern, um es zu untersuchen und etwas kennenzulernen. Denn in Kapitel 20, Vers 30 und 31 schreibt der Evangelist genau dieses, dass er nämlich noch viele andere Zeichen, die Jesus tat, eigentlich zu erzählen hätte. Aber die konnte er nicht schreiben in diesem einen Buch. Johannes 20, 30, 31 zum Abschluss dieses ersten großen Teiles. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Nun aber, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also was alles noch nicht geschrieben ist und noch zu erzählen wäre, kann der Evangelist nicht mehr sagen. So wird es uns auch heute Abend, wenn wir auseinandergehen in dieser Zusammensetzung, wird es uns so gehen, dass man sagt, vieles hätte man noch besprechen müssen. Aber das, was wir besprechen wollen, soll sich hart an der Absicht des Evangelisten halten. Er hat sich etwas bei seinem Evangelium gedacht. Das, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das Johannesevangelium ist ein ganz besonderes Evangelium. Wir rücken es deshalb auch ab von den 3 anderen. Bei den 3 anderen, Matthäus, Markus und Lukas, sagen wir, die kann man zusammen sehen, die kann man parallel in den Blick nehmen. Wir nennen sie deshalb mit dem Fremdwort auch Synoptiker. Man kann sie zusammen sehen, sie haben sehr viel Ähnlichkeit und Übereinstimmung. Johannes aber hat etwas ganz Besonderes. Nicht, dass es Widersprüche gäbe zwischen den Evangelien, aber es gibt verschiedene Akzentsetzungen. Johannes ist etwas besonders wichtig. Und wenn wir seine Absichtserklärung zum Abschluss hier in den Blick nehmen, dann fällt uns eine Grunderkenntnis auf. Wann immer das Evangelium von Gott redet, wann immer es Taten und Zeichen Gottes berichtet, wie das Alte Testament schon von Gottes Zeichen und Taten in Israel sprach, dann tut es das im Hinblick auf die Person Jesus Christus. Das heißt, dass Theologie, Gotteslehre, Gottesglaube im Johannesevangelium immer und ganz ausschließlich Christusglaube und Christuslehre ist. Man kann mit dem Johannesevangelium sagen, ich kenne Gott nicht anders als in Christus. Nun mag das uns durchaus sympathisch und vertraut sein, es ist aber nicht so selbstverständlich. Man könnte ja auch denken, dass es über Gott einiges an sich zu sagen gäbe, von der Schöpfung her, von der Geschichte Israels her, von dem eigenen Lebensweg her, von der eigenen Erfahrung her. Und dann würde sich die Offenbarung in Christus, das, was wir mit Christus erfahren, einfach einreihen in alle anderen Erfahrungen und Erkenntnisse. Natürlich weiß auch Johannes, dass es Mose gab und vor ihm Abraham und dass Jesaja Gott und seine Herrlichkeit gesehen hat. Aber schauen wir genau hin, dann werden selbst Abraham und Mose und Jesaja in den Dienst Christi genommen. Das Johannesevangelium meint es ganz ernst. Über Gott sprechen heißt über Christus sprechen. Nur in Christus haben wir eine klare und eindeutige Erkenntnis von Gott. Die Eindeutigkeit unseres Glaubens rührt von Christus her. Und wenn wir das Johannesevangelium als ein besonderes kennzeichnen wollen, dann ist es ganz sicherlich so, dass das, was alle drei anderen Evangelien machen, von Christus zu berichten, hier noch einmal erhöht konzentriert wird. Hier ist von vorne bis hinten von Christus die Rede. Christus ist die Mitte des Redens Gottes. Christus ist allein verbindlich in der Erkenntnis Gottes. Wer Gott verehren will, der muss Christus anerkennen und umgekehrt. Wer Christus ablehnt, kann nicht in Wahrheit sagen, dass er den Vater Jesu Christi ernst nimmt. Lehre und Glaube von Gott, also Theologie, wie das dann im Fremdwort heißt, ist im Johannesevangelium ganz streng Christologie, Lehre von Christus und Glauben von Christus. Nun kenne ich den Andreas Schäfer ja schon Jahrzehnte, wir haben uns schon in Tübingen an der Uni kennengelernt und insofern habe ich nicht die Angst, dass hier auf der Langensteinbacher Höhe Christus vergessen wäre in den letzten Jahren oder Jahrhunderten. Aber es ist gar keine Frage, schauen wir in unsere Gesellschaft und schauen wir in unsere Kirchen, dann können wir feststellen, diese Konzentration auf Christus, diese Christozentrik, dass Christus die Mitte von allem ist, der Kirche, der Gemeinschaft, dem Leben, ist weithin heute die Ausnahme und nicht mehr die Regel. Aber noch mehr. Wir sind ja nicht zusammengekommen, um uns zusammen zu kuscheln, zu sagen, wie schön warm ist es hier und wie kalt ist es draußen, sondern meine Überzeugung ist, dass auch wir immer wieder diese Konzentriertheit auf Christus, obwohl wir es mit den Lippen bekennen, im Alltag vergessen. Das heißt, dass wir uns heute neu fragen wollen, als die, die diese Konzentration auf Christus teilen mit dem Evangelium, wo haben wir Christus als unsere Mitte aus dem Blick verloren? Wo hat sich in unseren Alltag, wo hat sich in unsere Hoffnung oder Verzweiflung und Angst dies eingeschlichen, dass Christus aus dem Blick geraten ist? Diese Konzentration auf Christus nun ist gar nicht als Thema nur für heute eine Anwendung, sondern wenn wir fragen, warum wurde eigentlich uns das vierte Evangelium nochmal extra gegeben und wir nehmen in der Regel an, auch als letztes Evangelium, also das jüngste, am nächsten bei uns dran, dass durchaus eine Situation in der frühen Kirche der Anlass war, die unserer Situation nicht so unähnlich ist. Wenn ihr in Ruhe zu Hause bei der Nacharbeit einmal Johannes 6 lest. Johannes 6, 60 folgende heißt es, dass viele seiner Jünger Anstoß nahmen an der Verkündigung Jesu. Woran nahmen sie Anstoß? Genau an dem, was ich eben gerade sagte. Das sind aber harte Worte, die du redest. Was war denn hart? Dass Jesus sagte, außer durch mich kommt niemand zum Vater. Und niemand kommt von sich aus zum Vater, es sei denn, dass er zu mir kommt. Das heißt, ausschließlich in dieser Erwählung und in dieser Berufung, in der Begegnung mit mir, kommt es zum Glauben. Das war offensichtlich schon zur Zeit Jesu für viele Sympathisanten in Israel der Punkt, an dem sie sagten, von nun an wollen wir nicht mehr mit ihm gehen. Das heißt, das Johannesevangelium hat etwas ganz Modernes. Es ist nämlich hineingeschrieben in eine Kirche, bei der Christus aus dem Zentrum wegrückte. Bei der die Versuchung groß war, dass viele sagten, an Gott glauben gerne, ewiges Leben haben gerne, religiös sein gerne, aber nicht zu dem Preis einer solchen Konzentration auf Christus. Das Johannesevangelium ist also nicht in dem Freisemester eines Evangelisten entstanden, wie wir Professoren Bücher schreiben, wenn wir ein Forschungssemester haben, sondern es schimmert eine ganz aktuelle Situation durch. Auch in den frühen Gemeinden gab es das schon, dass Menschen das hohe Christusbekenntnis anstößig war. Diese Konzentration auf Christus, nur Christus und kein anderer Weg, keine andere Wahrheit, kein anderes Heil. Nun könnte man annehmen, dass das Johannesevangelium also ein ganz dogmatisches Evangelium ist. Die Lehre von Christus, das klingt so wie höherer Konfirmandenunterricht für Fortgeschrittene, indem man theoretisches miteinander verhandelt. Und gewiss, das Johannesevangelium ist nicht leicht verständlich. Es kann sehr wohl sein, dass auch diejenigen unter uns, die schon lange im Glauben sind, wenn sie das mal intensiv lesen, sagen, das ist mir fremd, das ist sehr anspruchsvoll, sehr rätselhaft, sehr geheimnisvoll, wie hier Jesus von sich und seinem Vater redet. Aber es gibt auch die gegenteilige Erfahrung. Ich habe es schon erlebt, dass Außenstehende, also Frauen und Männer, die weder zur Kirche noch zum Glauben noch zur christlichen Gemeinschaft einen engeren Kontakt hatten, das Johannesevangelium lasen und sofort verfingen, neugierig waren, sich angesprochen fühlten. Woran liegt das? Das liegt an dem zweiten Schritt des Evangelisten. Der erste war, alles Reden von Gott ist Reden von Christus. Das klingt zunächst so, als wäre es etwas theologisch, weltfremd, so dogmatisch. Nun aber geht es weiter, dass er sagt, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es geht im Johannesevangelium um Leben. Und so sehr es theoretisch klingen mag, wenn die ganze Zeit von Christus und seinem Verhältnis zum Vater die Rede ist, so konkret, so anschaulich, so schmackhaft, so durst- und hungerweckend ist die Rede vom Leben und der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse. Kein anderes Evangelium ist also zugleich neben dieser dogmatischen Gewichtung auch so sinnlich und anschaulich. Jesus, denken wir daran in Johannes 4, trifft sich mit dieser Samaritanerin am Brunnen und es geht um Durst. Jesus hat Durst und bittet sie, dass er ihr etwas zu trinken gibt. Und über dieses Gespräch des Durstes und des Trinkens kommen sie auf den Lebensdurst zu sprechen. Und Jesus verspricht, wer von mir Wasser nimmt und trinkt es, der wird niemals mehr Durst haben. In Johannes 6 dann, weder Hunger noch Durst wird mehr da sein. Ich bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben. Gar keine Frage, das Johannesevangelium ist das überschwänglichste Evangelium, wenn es um die Frage geht, hat Glaube etwas mit Erfahrung, Leben und Befriedigung zu tun. Ein ganz kühner Anspruch beherrscht das Johannesevangelium. Wer Gott in Christus findet, der findet Überfluss an Befriedigung in seinem Leben. Und hier haben wir die ganze Spannung des Johannesevangeliums in diesem Schlusswort. Kein Evangelium ist so steil, so dogmatisch, so theoretisch, so anspruchsvoll, sodass man es fünfmal lesen muss, um zu kapieren, was meint Jesus eigentlich, wenn er von sich und seinem Vater redet, von seinem Gekommensein, von seinem Erhöhtwerden ans Kreuz. Ganz tiefsinnige Gedanken. Man muss also länger als einen Tag hier gewesen sein, um von der Bibelschulung her oder der Familienfreizeit so theoretische Gedanken überhaupt nachdenken zu können. Für die Neuzeit ganz schwierig. Und die seltsame Faszination auf der anderen Seite, so bildhaft, so erdverbunden, so menschlich, so Sehnsüchte aufgreifend, wie kaum eine Predigt es je leistet und selten ein Unterricht. So sehr kann das Evangelium mit Leben zu tun haben, wie es hier steht. Und in der Tat, bei dem ersten Schritt mögen wir noch gesagt haben, das ist für mich selbstverständlich. Alle Rede von Gott ist Rede von Christus. In Christus haben wir Gott erst eindeutig kennengelernt. Zürnt er und ist wütend oder liebt er und ist gnädig? Das können wir nur von Christus her beantworten. Die Natur beantwortet es nicht, die Geschichte beantwortet es nicht. Unsere Erfahrungen im eigenen Leben, sie sind so vieldeutig. Hätten wir Christus nicht, wir wüssten nicht genau, wie Gott ist. Und dann das Zweite, was uns nicht mehr selbstverständlich ist. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und vollen Überfluss haben. Die spannende Frage an uns zum Einstieg in das Evangelium ist für uns alltäglich die Rede von Christus immer zugleich auch das Gefühl, die Assoziation, die Erfahrung, der Gedanke von Erfülltsein und Leben, Stillen von Bedürfnissen und Befriedigung. Die, die mich kennen, wissen, dass ich nicht einer bin, der immer nur auf schlechtes Gewissen macht. Insofern geht es mir jetzt nicht darum, dass wir den Kopf einziehen, dann sieht zwar der Hintermann mehr von der ganzen Sache und dann mit schlechtem Wissen sagen, oh ja, wir sollten glücklicher sein. Das ist nämlich kein Weg, um hinzukommen, sondern ich möchte, dass unsere Neugierde geweckt wird, dass wir neu fragen, was am Johannesevangelium ist denn so besonders, was können wir hier lernen, dass wir wieder wie die ersten Gemeinden neu zum Glauben kommen und im Glauben gestärkt werden. Also die erste Absicht, Theologie ist Aussage, Lehre, Glauben an Christus, Aussage über Christus. Und das zweite, es hat die Theologie, der Glaube, immer unmittelbar mit Leben zu tun. Eine Christuserkenntnis, die nicht Leben schafft und fördert, sondern hindert und nicht Leben und Befriedigung fördert im eigenen Leben und in der eigenen Erfahrung, ist keine richtige Christuserkenntnis. Und hier ist sicherlich auch die Frage an uns und unsere Tradition zu stellen, hat unser Glaube immer Leben gefördert oder gibt es nicht auch Frömmigkeitsformen, die Leben gemindert haben, die eher Angst als Freimut und Freiheit geschaffen hat, die eher beengt hat als geöffnet und Freude und Zuversicht vermittelt. Denn da sind wir wieder bei der Situation des Entstehens. Ich hatte gesagt, ein Schlüssel ist Johannes 6, 60 folgende, der Evangelist sieht seine eigene Gemeinde genau in derselben Situation der Aufspaltung. Viele wollen nicht mehr nachfolgen. Das war das, was ich eben schon sagte. Und die zweite Situation, die damit zusammenhängt, haben wir in diesem bekannten Vers Johannes 16, 33. Johannes 16, 33 mit dem ganzen Zusammenhang. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Angst, Trübsal, Drangsal, Not. Der Begriff, der hier im Neuen Testament steht, umfasst das alles. Nämlich die äußere Bedrängnis, die äußere Not, wie auch, was unser Wort Angst ja zugleich verbindet, die innere Enge, dass ich nicht mehr positiv und mutig in die Zukunft schaue, sondern den Eindruck habe, ich bin in einem Gang, die Mauern gehen immer mehr zusammen, ich finde keine Tür und ich finde kein Fenster. Die erste Gemeinde, die Adressat war dieses Evangeliums, war eine bedrängte Gemeinde. Äußere Verfolgung, innere Mutlosigkeit. Und insofern möchte ich sagen, es gibt gar kein moderneres und aktuelleres Evangelium als das Johannesevangelium. Denn das Johannesevangelium setzt genau bei der Gemeinde unsere heutige Situation voraus. Gerade unsere Situation in Deutschland. Denn was unsere Situation in Deutschland macht, und Wenn Menschen von auswärts kommen, dann spiegeln die uns das auch immer wieder, ist, dass es uns innerlich viel schlechter geht, als es äußerlich eigentlich der Wirklichkeit entspricht. Mit Verwunderung kommen Engländer, Amerikaner, Menschen aus der dritten Welt nach Deutschland, in Gemeinden, in politische Zusammenhänge und sagen, wie kann ein Volk so depressiv sein, obwohl es ihm äußerlich immer noch viel besser geht als 90% aller Menschen auf der ganzen Erde. Sodass bei uns heute der Angstbegriff, und das war ähnlich bei Johannes, der Angstbegriff stark im Subjektiven liegt. Gewiss, es geht nicht darum, Probleme zu verniedlichen. Viele von uns haben ernste finanzielle Probleme. Viele von uns erleben es, dass sie äußerlich gesehen schon bessere Zeiten erlebt haben, weil sie reicher waren, in der Familie die Dinge besser liefen. Und es ist ganz klar, ein jedes Leben hat seine Lasten und ein jedes Altwerden hat eben auch natürlich eine Engführung an Perspektiven und Möglichkeit. Das ist mit unserem geschöpflichen Leben verbunden. Ein Evangelium für Ängstliche, ein Evangelium, die wohl an, für Menschen, die an Christus glauben, aber für die der Glaube an Christus noch nicht die Antwort für das ganze Leben ist, sondern eben eine Antwort unter vielen. Das, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich von dem Abschluss des großen Blocks des Johannesevangeliums, es folgt dann noch in Kapitel 21, erfolgen noch weitere Auferstehungserscheinungen, aber wir nehmen als inhaltlichen Abschluss in der Regel Johannes 20, 30 und 31 in den Blick. Das ist in der Regel so, das gilt ja auch für Bücher im Allgemeinen, dass wenn man ein Buch kennenlernen will, man vorne und hinten einmal nachguckt. Nicht? Als Wissenschaftler machen wir es in der Regel so, dass wir immer erstmal das Inhaltsverzeichnis lesen und dann vorne und hinten nachgucken. Das macht aber auch jeder Nicht-Theologe so, mindestens beim Kriminalroman. Nicht? Man liest die erste Seite, um die Namen zu kennen und dann die letzten, um den Mörder zu kennen. Und dann guckt man, ob man den Rest auch noch liest. So geht das auch bei den Evangelien. Wir haben nicht die Zeit, jetzt die anderen mit in den Blick zu nehmen, aber da lässt sich das auch schön erkennen. Wenn man den Anfang und das Ende nimmt, hat man die Besonderheit. Und insofern lade ich uns ein, und da will ich auch für die erste Stunde dann ruhen bleiben, insofern lohnt sich also, dass wir dieses Kapitel aufschlagen, dass wir gemeinsam auch den Anfang des Johannesevangeliums inhaltlich nun in der ersten Stunde untersuchen. Schluss und Anfang als Schlüssel für das Evangelium als Ganzes. Während wir blättern, nutze ich die Gelegenheit, um kurz die anderen zu vergegenwärtigen. Wie war das bei den anderen Evangelien? Nun, bei Markus beginnt das Ganze in der Wüste. Und der uneingeweihte Leser weiß noch nicht genau, worauf es hinausläuft. Da taucht ein Prophet in der Wüste auf und hat eine Gerichtsverkündigung. Und dann kommt Jesus von Nazareth in den Blick, er wird getauft. Und dann bei der Taufe kommt das erste Mal ein Signal. Hoppla, hier ist nicht von irgendjemand die Rede. Hier kommt etwas ganz Besonderes, die Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Bei Matthäus und Lukas beginnt es anders, mit einer sogenannten Vorgeschichte. Wenn wir Markus anschauen, können wir sagen, die Besonderheit Jesu Christi wird erkennbar bei der Erzählung der Taufe. Schauen wir Matthäus und Lukas an, können wir sagen, die Besonderheit Jesu, sein besonderes Gewicht, wird schon deutlich bei seiner Geburt. Denn, wie wir die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr wieder lieben und schätzen, schon bei der Geburt wird das Besondere dieses Kindes gekennzeichnet. Durch Gottes Stimme, durch den Chor der Engel, durch die anbetenden Menschen wird jedem klar, das ist kein Mensch wie du und ich. Nun habe ich gesagt, das Johannesevangelium ist noch einmal eine Zuspitzung der Lehre von Christus. Der Evangelist des Johannes hat sicherlich manche Nacht darüber wachgelegen, zu überlegen, wie beginne ich dieses Evangelium angemessen. Ich könnte mit der Auferstehung beginnen, denn erst mit der Auferstehung haben es alle kapiert im Jüngerkreis. Vorher waren die Jünger ja noch gar nicht so weise, sie haben es ja erst im Nachhinein dann kapiert, was eigentlich wirklich passiert war. Ich könnte mit der Taufe beginnen, das hat ja Markus gemacht. Oder soll ich wie Matthäus und Lukas, denn er kannte wohl alle drei, mit der Geburt Jesu beginnen? Nein, sagt Johannes, ich möchte da beginnen, wo alles anfing. Es fing nicht in der Auferstehung an, es fing nicht bei der Taufe an, nicht erst bei der Geburt. Das Unvergleichliche an Jesu ist viel älter als die Erzählung dieses Jesus von Nazareth. Er fängt im Himmel an. Der Prolog, der Einführungsteil des Johannesevangeliums, geht zurück, wie weit? Bis an den Anfang der Geschichte mit Israel. Das wäre immer noch nicht genug. Bis zu Adam und Eva. Das wäre immer noch nicht genug. Dieses im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das geht zurück in die Ewigkeit, als es noch gar keine Zeit und keinen Raum und keine Materie gab. In theologischen Kreisen unterscheiden wir bei der Beschreibung Jesu Christi und seiner Bedeutung zwei Wege des Zugangs. Ich kann, und das macht man so in der Kinder- und Jugendarbeit oder in der Straßenevangelisation, ich kann von Jesus Christus so reden wie von einem Menschen, du und ich. Und dann sage ich, wie er mit Sündern umging, wie pfiffig er war in der Auseinandersetzung mit Gegnern, die nicht glaubwürdig waren, wie anschaulich er erzählen konnte, Gleichnisse, wie sympathisch er war in der Begegnung mit Menschen. Und ich führe von unten die Leute immer höher, indem Jesus immer sympathischer wird, immer attraktiver, immer besonderer. Und das nennen wir dann eine Christologie von unten, dass wir also beschreiben Jesus den Menschen und immer besonderer und immer besonderer Mensch wird er, bis wir schließlich sagen, der ist unvergleichlich als Person. Und dann kann ich am Schluss sagen, eben, er ist ja auch Gottes Sohn, wie die Auferstehung zeigte. Das ist ein Weg, den ich selbst in der Auseinandersetzung mit Nichtglaubenden gerne auch beschreite. Der ist pädagogisch sehr geschickt, dass ich Menschen nicht überfalle, sondern sie abhole. Ihnen erstmal Erzählungen anbiete, Bilder anbiete, Gleichnisse anbiete. Und wenn die Leute dann warm gelaufen sind im Evangelium, dann kann man ihnen die letzten Wahrheiten verkündigen. Aber Johannes macht etwas anderes. Er baut die Christologie nicht vor seiner Gemeinde von unten auf, sondern er hat eine Christologie von oben. Man kann jetzt sagen, ist das pädagogisch geschickt? Würde er nur immer von himmlischen Dingen reden und käme nie auf der Erde an, dann könnten nur die, die es vorher schon kapiert haben, verstehen, worum es geht. Und solche Konferenzen habt ihr, glaube ich, auch im Haus, nicht, wo wirklich Insider gefordert sind und dann werden Belege ausgetauscht und Jahreszahlen ausgetauscht. Da muss man mittendrin sein oder man ist ganz draußen. Das ist dann mehr ein geschlossener Kreis von Eingeweihten. Dass Johannes nicht so ist, also ein Insiderkreis, wir haben das an der Uni natürlich genauso, nicht? Da gibt es auch Veranstaltungen, da versteht kein Mensch ein Wort, wenn er nicht zu den Dreien gehört, die sich verstehen. Das ist also nichts Besonderes. Johannes ist aber deshalb anders und kann deshalb auch von Menschen, die gar keine Berührung zum Glauben haben, mit einmal kapiert werden, weil er immer das Zweite auch tut. Bei jeder hohen Aussage über Christus hat er immer etwas Menschliches, etwas Psychologisches, etwas ganz Anschauliches und Greifbares, bildhaft zur Hand. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber von wem ist hier die Rede? Im Anfang war das Wort. Das klingt sehr theoretisch. Wieso steht nicht, im Anfang war Jesus Christus? Denn dass er das meint, verrät er dann spätestens in den letzten Versen, denn in Vers 17 kommt dann der Name Jesus Christus vor. Also er redet die ganze Zeit von Jesus Christus. Warum redet er hier von dem Wort? Nun dazu lade ich mal ein, dass wir uns in die ersten Christen hineindenken. Für uns ist klar, wir haben es irgendwann schon in Kindheit und Jugend gelernt, Gott haben wir als Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit zu denken. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die drei sind nicht drei verschiedene getrennte Götter, sondern es ist ein Gott, aber in drei Personen. Vorstellen haben wir uns das noch nie können, weil es ein Geheimnis ist. Und das liegt nicht daran, dass wir noch nicht oft genug hier waren, obwohl das ist vielleicht jetzt schädlich, wenn ich das sage, nicht? Die Leute sollten ja vielleicht mit der Hoffnung, dass sie es einmal verstehen, noch ein paar Mal herkommen, sondern es bleibt ein Geheimnis. Dreieinigkeit kann sich keiner vorstellen. Nicht? Wir können immer nur sagen, was ist gemeint? Nicht drei Götter und es ist auch nicht gemeint, es ist nur eine Person, sondern es ist ein Geheimnis, das wir bei Gott wahren müssen und immer wieder beschreiben können, besingen können, im Gebet preisen können. Es bleibt ein Geheimnis. Viele von uns denken immer den einen Gott stärker und haben ja den Eindruck, Gott als Vater, Gott als Sohn, Gott als Heiliger Geist und sehen eigentlich ein Subjekt, eine Person dahinter. Andere unter uns leben innerlich mit ihrer Frömmigkeit so, dass sie wohl wissen, es gibt natürlich nicht drei Götter, aber sie haben doch drei Personen in Analogie zu drei Personen, die Menschen sind. Beides ist legitim, weil ich zunächst sagte, wir können es gar nicht anders als immer provisorisch verstehen. Es bleibt ein Geheimnis. Aber wir sind damit vertraut. Wie war das bei den ersten Christen? Die ersten Christen hatten in Christus etwas Unvergleichliches erkannt. Das ist aber schon das Problem. Wie soll ich etwas vergleichen und anderen erklären, was unvergleichlich ist? Das, was ihnen Christus offenbart hat, war unvorstellbar schön. Dasselbe Problem. Wie soll ich mit anderen über etwas reden, was unvorstellbar schön ist? Denn was unvorstellbar ist, kann ich ja nicht vorstellen. Die ersten Christen waren Christus begegnet und haben gesagt, das ist unbegreiflich, was er uns geschenkt hat. Ja, jetzt wieder das Problem. Wie soll ich denn etwas Unbegreifliches auf den Begriff bringen? Was war das Problem der ersten Christen? Sie waren alle Juden. Für Juden gilt mit dem 5. Mose 6, 4 folgende, das Grundbekenntnis Israels bis in die Gegenwart. Gott ist einer. Und wenn etwas Juden tapfer bis zum Martyrium verteidigt haben gegen die heidnische Umwelt, dann war es das Grundbekenntnis, es gibt nur einen Gott, Jahwe, wo man seinen Namen ausgesprochen hatte, oder eben Adonai, der Herr, der eine Gott und kein anderer. Nun könnten wir sagen, ja, aber die Juden haben doch den Messias erwartet, sie wussten von Propheten, dann muss doch die Brücke zu der Jesus-Erfahrung gelegt sein. Nein, nein, halt! Ein Jude würde niemals sagen, dass der Messias Gott ist. Der Messias ist ein Mensch. Der Menschensohn, von dem wir seit Daniel hören, ist immer ein menschlicher Repräsentant. Abraham, Isaak und Jakob, die Gott gebrauchte, Mose und die Propheten, sie alle waren Menschen. Sodass Juden darum wussten, dass Gott Repräsentanten aus ihrem Kreis erwählt. Juden haben aber nicht denken können, dass Gott Mensch wird. Dass Gott einen Sohn hat, nämlich in diesem unmittelbaren Sinne, der Sohn ist seines Wesens, der bei ihm im Himmel sitzt. Haben wir uns das schon bewusst gemacht? Es gibt keine alttestamentliche Verheißung, die als einzelne Verheißung die ganze Fülle Jesu Christi beschreiben könnte. Gewiss. Die ersten Christen haben von den Verheißungen des Messias gelesen, haben gesagt, das ist Jesus Christus. Sie haben vom Gesalbten gelesen, vom Gottessohn gelesen. Sie haben die Psalmen gelesen und die Einsetzung zu Rechten des Thrones Gottes gelesen. Und sie haben immer gesagt, genau das ist Jesus Christus. Aber ein Jude liest dieselben Stellen und weiß immer klar zu trennen, der Messias ist Mensch, ein erwählter Mensch, ein begnadeter Mensch. Aber ein Jude hat die alttestamentliche Stelle jeweils für sich nicht auf Gott selbst bezogen, sondern das ist ein Grundbekenntnis des Judentums. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch und beides darf man nicht vermischen. Der Respekt vor Gott, das Bekenntnis zu dem einen Gott, hat es schwer gemacht, das Geheimnis Jesu Christi zu erkennen. Aber es gibt in der alttestamentlichen Tradition, ich bin so freilich, der Brautvater ist auch schon ohne Jacke, da darf ich es auch. Es gibt im Alten Testament sehr wohl schon Aussagen über Gottes Wirken und über etwas, was bei ihm ist, bei Gott ist. Kein Mensch, sondern Gott selbst. Und das ist im Alten Testament die Rede von Gottes Wort und von Gottes Weisheit. Wir erinnern uns, Gott sprach und es geschah. Gott hat durch sein Wort die Erde erschaffen. Er hat in Weisheit die Erde erschaffen. Und in Sprüche 8, für uns so geläufig von Christus her, die Weisheit Gottes saß auf seinem Schoß als Gottes Liebling und Werkmeister und diese Weisheit hat die Erde erschaffen. Da müssen wir jetzt sagen, wie kann ein Jude das lesen und nicht an Jesus Christus denken? Nun, ein Jude hat Gottes Wort, Gottes Weisheit natürlich als das verstanden, was ganz zu Gott gehört. So wie ich sage, das Wort von Eckstein gehört zum Eckstein dazu. Und ich bin für meine Worte verantwortlich, nicht weil ja beides zusammenhängt. Aber die Juden haben die Rede von Gottes Wort und Gottes Weisheit nicht auf eine Person bezogen. Auch da, wo sie davon redete, dass die Weisheit Gottes wie ein Kind bei ihm ist, da meinten sie das bildhaft, nicht wörtlich. Das Geheimnis des Neuen Testamentes und nirgendwo so klar wie hier ist nun, dass gesagt wird, und das ist unser Einstieg gewesen vorhin, in Christus laufen alle Verheißungen des Alten Testamentes zusammen. Ist er der Christus? Ist er der Davidide? Ist er der Messias? Ist er der kommende Prophet? Ja, das alles ist er. Aber er ist es in einer viel größeren Weise, als Israel es erkannt hat in der Schrift. Denn er ist wohl Person, aber nicht nur menschliche Person. Er gehört ganz zu Gott und er kommt von Gott. Und dies konnten die ersten Christen, die ja alle Juden waren, so zusammendenken, dass sie die Verheißungen des Messias und die Verheißungen zur Weisheit und zum Wort Gottes zusammengelesen haben. Und erst wenn beide Bäche zusammenfließen in der Verheißung, haben wir den Strom der Lehre und Erkenntnis von Christus. So haben Paulus, so haben Johannes, als sie zum Glauben kommen, nicht etwas gesagt, das hätten wir nie vorher wissen können, sondern sie haben dieselbe Bibel gelesen und gesagt, wenn das alles zusammenfließt, dann macht das plötzlich Sinn. Damit sind wir in der Tat allerdings bei einer hohen Christologie. Denn dann reden wir nicht von Jesus von Nazareth und sagen, war er ein guter Lehrer oder ein mittelmäßiger Lehrer, war er ein guter Zimmermann oder ein mittelmäßiger Zimmermann oder gar ein schlechter, sondern dann reden wir im ganzen Evangelium von etwas ganz anderem. Wir reden von Gott. Wir reden von Gott, wie er selber ist und wie er sich uns zeigen will. Jesus von Nazareth, in einer neuen Theologie würde man sagen, er war ein guter Mensch, aber ein Mensch wie du und ich. Johannes aber spricht hier von Gott als dem Leben selbst. Es geht nicht um irgendeinen Menschen. Wir reden vom Leben selbst. Und dass das gemeint ist, wird gleich im dritten Vers deutlich, wenn gesagt wird, durch Gottes Wort ist die ganze Welt geschaffen. Alle Dinge sind durch ihn geworden. Das heißt, dass wir uns heute gar nicht damit beschäftigen, ob es Menschen gibt, die uns Vorbild sein können. Wir reden von etwas ganz anderem, was uns gegenübersteht. Wir reden von Gott selbst, wir reden vom Leben selbst, wir reden von der Liebe selbst, die wir brauchen. Nun fährt der Text fort, indem er uns vor Augen führt, dass dieses Licht in der Schöpfung ja längst geleuchtet hat. Christus war die ganze Zeit da, denn wenn durch ihn die Welt geschaffen ist, durch das Wort Gottes, dann ist er ja der, der die Schöpfung erhält. Es ist eigentlich das Natürlichste auf der Welt, an Christus zu glauben, wenn ich einmal von oben gucke. Denn wenn er die Welt geschaffen hat, ist es unnatürlich, nicht an ihn zu glauben, denn er ist ja der Schöpfer. Er ist die Ursache unseres Seins. Jeder, der an Christus glaubt oder nicht an ihn glaubt, atmet jeden Tag, wacht morgens auf durch Christus. Denn Christus durchwaltet die ganze Schöpfung. Das haben Juden schon längst verstanden. Schöpfung heißt nicht nur, dass am Anfang Gott einfach einen Fußball ins Rollen brachte und dann läuft er vor sich hin, sondern Gottes Schöpfung muss täglich bewahrt werden, täglich erhalten werden. Jeder Mensch lebt aus Christus. Er weiß es oder weiß es nicht. Denn Christus ist Gottes Weisheit, Gottes Liebe, Gottes eigenes Wort und Gottes eigenes Leben. Jeder Mensch auf der Welt lebt durch Christus. Denn auch die gefallene Schöpfung ist ja nicht eine Schöpfung, die nicht mehr an Gottes Leben angeschlossen wäre. Dann wäre es bei Adam und Eva so gewesen, dass die beiden gestorben wären und es hätte nie Nachfahren gegeben. Sondern die Gnade lag ja darin, dass in der Schöpfung Gottes Leben weiter da war, Gottes Geist weiter da war, um die geschöpfliche Welt zu erhalten. Jeder Mensch lebt aus Christus. Aber das heißt nicht, dass wir sagen, alle glauben an Christus. Denn das Ungeheuerliche damals wie heute ist, das Licht, Vers 5, scheint in der Finsternis Und die Finsternis hat's nicht ergriffen, begriffen und es konnte auch dieses Licht nicht vernichten. Dieser Begriff ist ganz schillernd und beinhaltet das alle. Etwas Absurdes ist geschehen. Der Mensch lebt gegen sein eigenes Leben. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht angenommen, nicht erkannt und nicht begriffen. Nun müsste man sagen, wenn das stimmt und man lässt sich auf die Gedanken ein hier bei Johannes, ist es eigentlich töricht, nicht an Christus zu glauben. Es ist töricht, sich gegen seinen eigenen Schöpfer aufzulehnen. Gibt es das denn, dass Menschen gegen ihr eigenes Leben sind und damit gegen ihre eigenen Interessen? Die unter uns, die Lebenserfahrung haben oder auch als ganz junge Menschen Seelsorgeerfahrung haben, fühlen sich hier sehr verstanden. Ist das nicht das Grundproblem, das wir immer wieder in Gesprächen mit anderen haben und auch wenn wir vor dem Spiegel stehen, uns rasieren oder Schminke mit uns selber haben? Der Selbstwiderspruch des Menschen, dass er gegen seine wahren Interessen lebt. Dass er sich selber im Weg steht. Dass er sich selber von der Quelle abschneidet. Im Umgang miteinander zerstören wir unsere Lebensbeziehungen. Wir sind wütend, ablehnend oder gleichgültig, obwohl wir doch selbst auf Gemeinschaft angelegt sind. Wir leben alte Muster unseres Lebens und stolpern immer wieder über uns selbst, obwohl wir wissen, wir kommen damit nicht vorwärts. Wie kommt der Mensch hier in den Blick? Als ein Mensch, der sich selbst widerspricht. Der im Widerspruch zu sich selbst und seiner Grundlage lebt. Und auch hier wieder, der Gedanke ist nicht, wie ist die Welt draußen so finster, sondern wir wollen uns von Johannes ja sagen lassen, wo haben wir selbst solche Anteile des Widerspruchs in unserem Leben? Wir wollen Licht und laufen in die Finsternis. Wir wollen Leben und nehmen es uns damit. Ich muss ja gar nicht die extremen Beispiele von Suchtverhalten deutlich machen, dass jemand leben will und verrennt sich zum Beispiel in die Alkoholsucht und zerstört damit das, was er will, ist Geborgenheit, Anerkennung, Wertschätzen, Vergessen von schwierigen Dingen und er steht sich selbst im Weg. Denn solche Strukturen gibt es ja auch innerhalb unseres Lebens. Wir können auch in unserer Frömmigkeit Gott und uns selbst im Wege stehen, indem wir nicht Christus unser ganzes Leben sein lassen. Nun wird dies zugespitzt und es wird gesagt, nicht nur war Christus seit Anfang der Schöpfung in der Welt, sondern Christus kam auch an einem bestimmten Punkt, ab Vers 10 wird das erzählt, in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist ja durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich erinnere mich, in der Schule mussten wir mal ein Buch lesen von Borchardt, draußen vor der Tür, da ist einer aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen und es ging ihm, wie es vielen Männern ging, die aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kamen. Sie klingelten zu Hause oder klopften an und dann sprang ihnen ein fremder Mann und die eigenen Kinder, die er Jahre nicht gesehen hat, entgegen und er kam in sein Haus und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Mich hat das als Schüler sehr beklommen gemacht, diese Situation. Nicht, dass man sagt, endlich zu Hause, nicht seit Jahren davon geträumt, wenn ich doch wieder im eigenen Vorgarten stehe und kann die Tür öffnen. Und dann schlägt einem Fremdheit entgegen. Haben wir uns je Gedanken gemacht, wie sich Christus eigentlich in dieser Welt führen muss, fühlen muss? In unserer Kirche, in unserer Gemeinschaft fühlen muss. Er kommt in sein Eigentum und die Seinen gucken an ihm vorbei. Wer sind die Seinen? Nun, alle Menschen, die geschaffen sind, denn sie gehören ihm, seit er sie geschaffen hat. Wir evangelisieren oft so, dass wir den Eindruck haben, da sind Menschen, die haben mit Gott überhaupt nichts zu tun. Und denen muss man jetzt Gott langsam nahe führen. Nein, es ist anders. Alle Menschen gehören schon lange Gott. Christus sieht jede Frau und jeden Mann als seine Kinder, als seine Geschöpfe an. Unabhängig und lange bevor sie von sich aus darauf reagieren können. Aber die bittere Erfahrung, er wird von seinen eigenen nicht erkannt und verstanden. Von allen? Nicht von allen, würden wir sagen. Denn glücklicherweise heißt es in Vers 12 ja, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also, jetzt beginnt das Evangelium. Viele gehören zur Welt, die wollten nichts wissen von dem Kommen Jesu Christi und wollen es heute noch nicht. Aber es gibt ja Ausnahmen. Das sind die Wahren, das sind die Gerechten, die Redlichen, die erkennen Jesus Christus von sich aus und nehmen ihn an. Und so sehen wir es manchmal als Aufgabe der Evangelisation, Menschen so mit Jesus zu konfrontieren, dass sie ihn von sich aus erkennen und annehmen. Und wir rufen auch zur Entscheidung, je nachdem, wie wir geprägt sind, machen wir das etwas diskreter oder etwas provokanter, im stillen Gebet zu zweit, oder wir rufen auch in einer Halle nach vorne und sagen, entscheidet euch für Christus, er ist das Licht der Welt, er ist alleine das Heil. Aber werden die Menschen eigentlich hier bei Johannes so verstanden, als könnten sie noch von sich aus, nach der langen Geschichte, die sie seit der Schöpfung hinter sich haben, von sich aus Gott erkennen und zu ihm kommen? Der Evangelist fährt gleich fort, damit ihr mir den Vers 12 nicht falsch versteht. Ich rede nicht etwa von denen, die von sich aus nun sich zusammenreißen und sagen, ab heute glaube ich an Gott, ab heute bin ich ein Gotteskind. Sondern er fährt im Vers 13 auf ganz seltsame Weise fort. Diese Gotteskinder sind nämlich die, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wie wird man Kind Gottes? Das ist eine Frage, da könnte man in viele Gemeinschaften hier im württembergischen Raum oder man sagt ja gerne, man redet von der Südschiene, nicht? Also so von Baden rüber bis Bayern, in Gemeinschaften fragen, wie wird man Kind Gottes? Indem ein Mensch Gott annimmt. Ist das der Grund, dass wir Gottes Kinder werden, dass wir Gott annehmen? So sehr Christus auf die Seite Gottes gehört, so sehr gehören wir auf die Seite des Menschen. Das ist nicht leicht zu verstehen, was wir hier als erste Nuss zu knacken haben. Es hat auch damals der hochgebildete Theologe Nikodemus nicht recht verstehen wollen, denn dort im Gespräch hat Jesus dies genau thematisiert. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du nicht von oben geboren wirst, so wird ihm gesagt in Johannes 3, Vers 3, hast du keinen Anteil an der Königsherrschaft Gottes. Was heißt es, von oben geboren zu werden? Nun, wir haben ja verschiedene Worte Jesu, die oft missverstanden werden, weil sie nicht so eindeutig sind wie bei Johannes. In Matthäus 18,3f sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern, Matthäus 18,3f, nur zum Mitschreiben, ich sage, was da steht. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in die Königsherrschaft Gottes kommen. Das ist ein Vers, den versteht man leichter als die Rede von der Wiedergeburt. Warum? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, also werden wir wie Kinder. Wie macht man das jetzt? Nun, ich stelle mir vor, Kinder sind unschuldig. Die Interpretation scheidet bei einer Familienfreizeit aus, weil alle Eltern und Großeltern wissen, mit der Unschuld der Kinder ist es so weit nicht her, dass man sagt, sie sind wie Engel rein und sie kennen keinen Neid und keine Gier und keine Egozentrik. Also das kann es nicht sein. Aber Kinder sind eben klein und sie sind demütig. Na, sagen die Eltern, das mit der Demut ist auch nicht so weit her. Eigentlich wären sie lieber Vater und Mutter und benehmen sich auch immer so. Das heißt, das klappt auch nicht richtig. Sollen wir es auf die Albernheit beziehen und einfach albern sein? Das kann es auch nicht sein. Wie viel Frömmigkeit ist falsche Investition, weil wir dieses Jesuswort falsch verstehen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder? Wie waren denn Kinder in der Antike? Nun, in der Neuzeit haben wir so die Vorstellung, Kinder sind rein, sind niedlich, sind klein. Das ist aber erst seit 100 Jahren so gedacht und wer selber Kinder hat, kennt auch Gegenargumente. Dieses romantische Bild von der Kindheit ist ganz neu. Was macht ein Kind in der Antike aus? Sein Angewiesensein, seine Hilflosigkeit. Seine Hilflosigkeit und sein Angewiesensein. Kinder sind, ob sie es wollen oder nicht, angewiesen und hilflos. Ja, wenn wir es mit anderen Geschöpfen vergleichen, ist die Hilflosigkeit von Erdenkindern besonders auffällig. Denn ich weiß nicht, ob es irgendein Tier gibt, das eine längere Vorbereitungszeit auf das Leben braucht. Wenn ich mich recht entsinne, in der Biologie gibt es diese Analogie nicht mehr, dass man so viele Jahre begleitet werden muss, bis man sich selbstständig in einer rauen Welt behaupten kann. Und wenn ich an die heutigen Studierenden denke, die dann immer noch Pakete mit Dreckwäsche nach Hause schicken, hat man den Eindruck, manche werden 30 oder 35, nicht? Und dann muss die Mutter auch noch ein Vorhängeschloss für den Kühlschrank machen, sonst würden sie nie gehen, weil es so bequem ist, zu Hause zu bleiben und sich weiter versorgen zu lassen. Ein Problem der Neuzeit. Deshalb wird an anderer Stelle auch von Jesus gesagt, nämlich bei der Kindersegnung, die wir auch bei Matthäus haben, aber bei Markus, wenn ihr die Königsherrschaft nicht empfangt wie Kinder, Markus 10, 14f. Hier wird der Strick schon etwas zugezogen und ich komme nicht mehr raus, weil es hier heißt, wenn ihr nicht empfangt wie Kinder. Wir empfangen Kinder, Markus 10, 14f. Nun in Angewiesenheit. Kinder bekommen es geschenkt oder sie haben es gar nicht. In Johannes 1 aber, Vers 12 und 13 und im Nikodemusgespräch in Johannes 3, wird die Sache nochmal zugespitzt. Da, wo ein Frommer noch sagen kann, gut, wie ein Kind werden, das kann ich selber. Wenigstens demütig kann ich selber sein. Und so gibt es ja manche Frömmigkeitsform, die sagt, Gottes Gnade kann ich mir nicht verdienen, aber ich kann wenigstens in meiner Demut, in meiner Buße, in meiner Bekehrung mich selbst so niedrig machen, dass ich mich würdig erweise der Gnade Gottes. Nicht, wir verstehen diesen Gedanken, im Positiven kann ich es mir nicht verdienen, aber wenigstens mich würdig erweisen, indem ich mich selber klein mache. Und das heißt dann, dass ich anderen gegenüber immer klein von mir rede, obwohl ich zu Hause natürlich ganz anders von mir denke, nicht? Und auch im Gebet vielleicht ganz klein von mir rede, obwohl ich im Herzen denke, also eigentlich bin ich ja gar nicht so demütig und auch nicht so angewiesen und so klein, nicht? Da werden wir ein bisschen unwahrhaftig in dieser Sache. Selbst wenn es heißt, wer aus Gott geboren ist, da könnte noch einer denken, ah, aber bei der Geburt muss man ja mithelfen. Man kann sich ja auch querlegen oder man kann sich auch so umspulen, dass man die Nabelschnur dreimal um den Hals hat, nicht? Und dann muss man ja wenigstens es geschehen lassen von sich aus, die Geburt. Das aber, was Jesus eigentlich sagte, was die deutsche Sprache leider gar nicht so zum Ausdruck bringt, ist eindeutig, wer nicht aus Gott gezeugt wird, der hat nicht teil an der Königsherrschaft Gottes. Nun ist die fromme Seele in der Enge. Was habe ich zu meiner eigenen Zeugung, beigetragen? Absolut nichts. Denn bevor ich gezeugt wurde, war ich ja noch gar nicht, um etwas beitragen zu können. Die Rede vom zum Glauben kommen als gezeugt werden durch Gott als unser Leben und unsere Liebe hat etwas völlig Entlarvendes. Teilweise etwas Erschreckendes, weil es uns als so hilflos erweist. Aber es hat etwas enorm Befreiendes. Wie viel erwartet Gott von uns, was wir ohne ihn mitbringen müssen? So viel, wie von einem zu zeugenden Kind als Voraussetzung erwartet wird. Nichts. Nichts. Und dies ist auch ganz logisch. Wenn ich einmal sage, alles Leben kommt von Gott, alle Schöpfung atmet nur, trinkt und lacht und schläft und wacht wieder auf durch Gottes Gnade, wie soll ich dann sagen, beim zum Glauben kommen, ist der Mensch ohne Gott gefragt? Woran liegt es, dass ich atme und lebendig vor euch stehe? Nun, es ist Gottes Gnade, der es gefällt, seinen Lebensodem noch in mir zu lassen. Ich habe Teil an Gottes Leben. Das Geheimnis meines Lebens ist die Teilhabe an Gott, dem Schöpfer. Woran liegt es, dass ich mit Menschen liebevoll umgehen kann? Habe ich die Liebe erfunden? Ich mag manche Tugend haben, aber die ist bestimmt nicht meine Tugend. Nein, ich habe Teil an der Liebe, denn ich erfahre Liebe, ich werde befähigt zur Liebe und so kann ich sie dann auch mit anderen teilen und mitteilen. Das Befreiende an der Erkenntnis, dass alles Leben in Christus ist, beginnt damit, dass es nichts gibt, was wir von uns aus bringen müssten, um Gott wohlgefällig zu sein, um zu ihm zu kommen, um an ihn zu glauben. Christus verwirklicht sich selbst in uns als das Leben. Wir haben Teil an ihm als unser Leben. Und so kommen wir zum Glauben. Nun könnte man sagen, das klingt aber sehr passiv, wenn wir sagen, wir empfangen alles, wir tragen ja gar nichts dazu bei. Das ist das Schöne an dem Bild der Geburt und noch mehr an dem Bild der Zeugung. Ich war noch nie so dynamisch, nie mehr so dynamisch, wie in dem Augenblick meiner eigenen Zeugung, den ersten Tagen, Wochen und Monaten. Ich bemühe mich ja auch heute noch, mich weiterzuentwickeln, lese Bücher, führe Gespräche und tue alles Mögliche, mich weiterzuentwickeln. Aber auf die Vitalität meiner ersten Monate komme ich nie mehr. Eine derartige Vervielfältigung von Entwicklung, Wachstum und dann auch, wenn wir daran denken, was wir in den ersten Jahren unseres Lebens dann immer wieder neu lernten, wenn wir das doch draufsetzen könnten, dann wären wir heute weiter. Heute sind wir froh, wenn wir unseren Level halbwegs halten oder ihn wenigstens so kaschieren können, dass andere nicht merken, dass wir ihn längst verlassen haben, nicht? Man wird ja schon dankbar, wenn es nicht auffällt, dass wir die Klugheit unserer Schulabschlüsse im Gegenwart nicht mehr präsent haben. Nicht? Manchmal träume ich heute noch, ich müsste ins Abitur und eine Prüfung in Mathematik nachmachen und wache dann schweißgebadet auf, weil ich weiß, das habe ich nicht mehr drauf, was ich damals wusste, das war schon damals nicht viel. Nicht? Das heißt also, heute geht es nicht mehr so vorwärts wie in den ersten Augenblicken, Stunden und Monaten unseres Lebens. Und das ist die Erfahrung des Glaubens. Gerade indem wir von uns aus nichts erwarten, indem wir wissen, ein Mensch ist ein Mensch, Fleisch ist Fleisch und nur Gott ist Gott. Und nur Gottes Geist kann geistliche Dinge bewirken. Indem wir diese Trennung respektieren und sie weder beleidigt noch kokett noch aufgesetzt problematisieren, sondern sagen, natürlich verehre ich Gott als Gott und ich selbst bin Mensch. Natürlich brauche ich Gott in allem. Jeder Atemzug ist ein Ausdruck meines Angewiesenseins auf Gott und ich genieße dieses Angewiesensein. In dem Augenblick werden wir diese freien Kinder Gottes, von denen wir hier reden. Und nun heißt es in Vers 14 als Konsequenz, wenn eine Frau, wenn ein Mann eben nicht durch Fleisch und Blut gezeugt ist, gar nicht durch den Willen eines Menschen, nicht mal durch den eigenen Willen, sondern weil Gott es gefallen hat, diesen Menschen zu erwählen und zu rufen, dann sind wir Teil dieses Wir, das jetzt in Vers 14 redet. Und das Wort, also Jesus Christus, ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Warum ist das Johannesevangelium geschrieben? Nun, weil es damals Menschen gab, die dieses Wir sehen Gottes Herrlichkeit in Jesus Christus und das erfüllt uns völlig und verändert unser ganzes Leben, macht uns frei und getrost und zuversichtlich und angstfrei, das nicht sagen konnten. Haben wir uns zum Abschluss je überlegt, warum wurden eigentlich Evangelien geschrieben? Wenn ich heute den Eindruck habe, jemand hat Probleme, dann greife ich zum Telefon oder schreibe einen Brief und ich tausche mich mit ihm aus in der Gegenwart. Nicht? Wir sprechen miteinander, wir schreiben miteinander aus der Gegenwart in die Gegenwart auf einer Ebene. Es gibt im Neuen Testament eine andere Lösung. Wenn wir das letzte Buch des Neuen Testamentes lesen, die Apokalypse, da ist auch eine Gemeinde mutlos wie die des Evangeliums. Da aber wird nicht nur ein Brief geschrieben, wie die sieben Sendschreiben, Gegenwart in Gegenwart, sondern da wird das zukünftige Jerusalem vor Augen gemalt, um für die Gegenwart Befreiung zu schaffen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, Probleme zu besprechen. Entweder ich bespreche sie in der Gegenwart, per Telefon oder Brief, oder ich eröffne ein Fenster für die Zukunft und dieses Fenster in die Zukunft macht wieder Mut in der Gegenwart. Was machen die Evangelisten? Nun, sie machen etwas, was wir vielleicht auch kennen aus Krisen. Habt ihr schon mal wirkliche Krisen gehabt in eurem Leben? Was macht man da? Nun, wenn die Gegenwart verbaut ist, dann macht man es so wie bei einer Wanderung im Moor. Ihr habt hier, glaube ich, in der Nähe auch irgendwo Moorgebiete, nicht? Wenn man ein bisschen weiter nach Osten geht. Da kann man das dann ausprobieren, nicht im Lehrgang. Aber man muss anseilen vorher, nicht? Es könnte sein, einer macht das falsch und kapiert es nicht. Ein Gast weniger, ja. Was macht man bei einer Moorwanderung? Als Kind bin ich im Moor gewandert und habe das sehr schnell gelernt. In dem Augenblick, wo der Boden unter einem nachgibt, wo die Erde nicht mehr trägt, läuft man nicht einfach weiter nach dem Motto, wie so ein Steinchen, das man so springen lässt, sondern man springt zurück bis zu dem Fleck, wo man noch sicheren Boden unter den Füßen hatte. So machen wir es in der Krise. Die Jungen unter uns wundern sich vielleicht, wenn der Vater zu seinem 65. Geburtstag mit Beginn der Rente sich eine Harley-Davidson kauft und dann nochmal Motorrad fährt, wie er es als kleiner Junge immer wollte und nie durfte. Das ist dasselbe Prinzip. Oder dass jemand sich plötzlich wieder um Kinder kümmert, eben nachdem eigentlich diese Lebensphase längst weg ist. Was machen wir in Krisen? Wir gehen in unserem Leben zurück bis zu der Stelle, wo wir noch festen Boden unter den Füßen hatten. Man fragt sich natürlich, warum sehen sich alte Menschen immer nach ihrer Kindheit zurück? War die denn so schön? Manchmal flunkern die und dann kommt so raus. War die Schule so schön? War es so schön, dass wir kein Taschengeld bekommen hatten? War es so schön, dass wir um 6 Uhr zu Hause sein mussten? War es so schön, dass wir im Stall helfen mussten? Denn die Kindheit war früher ja gar nicht so romantisch. Das Schönste an der Vergangenheit war ihre Zukunft. Das Schönste an unserer Jugend war, dass wir Zukunft hatten. So viel zum Verkleckern und Wegwerfen. Wir haben uns nämlich über die Zeit gar keine Gedanken gemacht. Einige haben vielleicht auch eine heile Kindheit gehabt. Aber wenn wir alle die Zeit hätten, dass wir uns alle darüber austauschen, beim Kaffee trinken, das jetzt gleich ansteht, können wir ja im kleinen Kreis das machen. Das Faszinierendste an der Vergangenheit war ihre Zukunft. Warum sind Evangelien geschrieben? Die Evangelien gehen zurück in die Anfänge der Gemeinde. Als die Gemeinde noch, als die Jüngerschar der 12, die Frauen und Männer in der Umgebung Jesu, Jesus zum Angreifen nahe hatten. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir spürten sie, der Johannesbrief. Wir berührten ihn. Berührt mich, hat der Auferstandene gesagt. Aber das ist nicht nur Zurückfallen in die Kindheit. Das ist nicht Nostalgie. Das ist nicht Verklärung der Anfänge. Sondern warum soll die Gemeinde mit dem Evangelisten in die Anfänge zurückgehen? Nun, weil in den Anfängen Hoffnung lag, weil in den Anfängen Zukunft lag. Die Anfänge hatten noch eine Zukunft. Die Gemeinde guckt natürlich wehleidig zurück, und das wird unsere zweite Stunde sein, und sagt, wäre Jesus noch mal hier, dann wäre auch bei uns alles anders. Aber das Evangelium nimmt einem das Wäre und das Würde und das Könnte, also alle Konjunktive, und stellt uns in die Gegenwart. Denn als Christus gestern von dem Morgen der Jünger und der Gemeinde sprach, dann hat er nicht von einem fernen Übermorgen gesprochen, sondern von unserem Heute. Der Evangelist möchte seiner Gemeinde deutlich machen, das Morgen, das Jesus mit seinen Jüngern in den Blick nahm, die Zukunft, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, in Tischgemeinschaft, in Lebensgemeinschaft, in Gebetsgemeinschaft, diese Zukunft ist unsere Gegenwart. Wir sind mittendrin. Wischt euch eure Tränen ab, macht euch die Ohren groß und mit Blick auf die Uhr sage ich, trinkt einen Kaffee, denn das muss man verstehen. Vielen Dank.